Ajda.
Hayda.
Ayda.
Ayda. Ayda. Ayda.
Ajda. Hadi.
Guten Abend, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Heute hören wir eine Playback-Sendung von der Verleihung von Walter Mosmann-Preis an Anastasia Kosodi.
Die Begründung des Kuratoriums.
Begründung des Kuratoriums des Walter Mosmann-Preises 2026, Anastasia Kosodi.
Therese Walzer.
1993 stehen zwei Männer an einer Bushaltestelle in Lviv, der Partnerstadt Freiburgs. Die beiden fallen auf, sie sind mit einer Kamera ausgerüstet. Sie filmen eine ganze Weile nichts weiter als Leute, die versuchen, in einen Bus zu steigen, der längst aus allen Nähten platzt, was aber niemand davon abhält, sich weiter dort hineinzuquetschen. Bei den beiden handelt es sich um Walter Mosmann und seinen Freund Didi Dankwart, den Filmemacher, die damals in die Ukraine gereist sind, um einen Dokumentarfilm über diese post-sowjetischen Zustände in der galizischen Metropole Lemberg zu drehen. Titel: Die geöffnete Stadt. Von heute aus erstaunt die Hellsichtigkeit, mit der Walter Mosmann lange bevor Westeuropa den Blick nach Osten schärfte, die Ukraine als einen Raum des aufgebrochenen Schweigens erkannte. Indem er den Austausch mit dortigen Künstlerinnen und Künstlern suchte, belebte er im wahrsten Sinne des Wortes die Verbindung zwischen den beiden Partnerstädten, als hätte er geahnt, dass sich die Frage von Freiheit und Demokratie eines Tages an den Rändern Europas entscheidet. Mit welch maßloser Brutalität Russland diese Freiheit und Demokratie eines Tages zu zerschlagen versucht, konnte damals wohl noch kaum einer ahnen. 5 Jahre vor dem Angriffskrieg wird am Theater Lessi Ukrainki in Lviv das Stück einer jungen Dramatikerin mit dem Titel Time Traveler's Guide to Donbass aufgeführt. Es handelt von zwei Pilgern, zwei Binnenflüchtlingen, die im Jahr 2036 mithilfe einer Zeitmaschine zurück ins Jahr 2013 reisen. Auf ihrer Reise rückwärts durch die Zeit wollen sie den Ursprung des Krieges im Donbass finden, der 2014 begann. Dieses Stück, ein bitterkomischer Roadmovie, handelt nicht nur von der Suche nach den Anfängen des Konflikts, er erzählt vor allem davon, wie Gewalt und Erinnerungen sich in eine zerrissene Gesellschaft einschreiben. Am Ende landen die beiden im Jahr 2013 in einem kleinen Ort in der Nähe von Luhansk, dem Heimatdorf von einem der beiden Pilger. Sprachlos stehen sie vor einem Garten, wo ein Bewohner gerade eine Kuh schlachtet. Das soll der Ursprung des Kriegs sein, fragt der eine den anderen, die Schlachtung einer Kuh. Bei der Autorin, die ihr Stück mit diesem Don Quixote-haften Twist enden lässt, handelt es sich um die 1991 in Saporizhia geborene Dramatikerin Anastasia Kosodi. Auf das bizarre Ende ihres Stückes angesprochen, antwortet sie: Das ist der Witz, mit dem ich das Problem löse, weil es natürlich unmöglich ist, die Frage nach der Ursache des Kriegs mit einem Stück zu beantworten. Ich habe einmal in meiner Kindheit gesehen, wie man einer Kuh die Haut abzieht. Auf die eigentliche Frage gibt es viele Antworten. Eine davon handelt von älteren Männern, die nach etwas Bedeutendem suchen, das sie in ihrem jämmerlichen Leben anstellen könnten. Kosodi wuchs gleichsam mit dem Theater auf. Das Theater war sozusagen ihr Kindergarten. Ihr Vater war Schauspieler im Theater in Saporizhia. Sie begleitete ihn oft zu den Proben. Schon immer schrieb sie gerne Geschichten. Später studierte sie Journalismus in ihrer Heimatstadt. Ich bin so alt wie die Ukraine, sagt Kosodi einmal. Inzwischen lebt und arbeitet sie in Kiew und Berlin. Ihre Stücke werden nicht nur in der Ukraine gespielt, sondern in ganz Europa. Sie gehört zu den AutorInnen, die den Krieg in der Ukraine schon lange vor dem russischen Angriff zum Thema ihrer Arbeit gemacht haben. Als Dramatikerin und Kulturmanagerin arbeitete Kosodi mit NGOs in der Ostukraine und in Städten zusammen, die an der Frontlinie des Krieges liegen. Ihre Karriere begann sie als Mitbegründerin des Theaters Saporizhia New Drama, Saporizhka Nova Drama in Saporizhia. Ihre ersten Stücke mit dem Titel »Bring mir aus Lviv mit, was es in Saporizhia nicht gibt« und »Wer hat deine Pferde gestohlen« standen 2014 und 2016 auf der Shortlist des Week of Modern Plays Festival in Kiew. 2017 wurde sie Mitglied des Projekts »Krieg im Frieden«, organisiert vom Gorki-Theater und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Das Stück »Time Traveler's Guide to Donbass« ist im Rahmen dieses Projekts entstanden. 2019 wurde Kosodi Chefdramaturgin des Postplay Theaters in Kiew. Im selben Jahr war sie als Dramatikerin am Projekt City to Go beteiligt, das in drei Städten der Region Donetsk und Luhansk in Bachmut, Popasna und Mikolajewka mit Kindern aus dortigen Schulen aufgeführt wurde. 2020 schrieb sie das Stück »Was ist jüdische Musik?« Es geht um ukrainischen Antisemitismus, basierend auf dokumentarischen Interviews über den Holocaust. 2021 erarbeitete sie gemeinsam mit Natalia Borosch-Büth das Stück »Krim 5 Uhr morgens«, ein internationales Projekt, das politischen Gefangenen gewidmet ist und auf Menschenrechtsverletzungen auf der besetzten Krim aufmerksam macht. 2022 organisierte sie eine Reihe von Lesungen mit dem Titel »Vom Krieg«. Ukrainische DramatikerInnen erzählen vom Leben während der Invasion durch Russland. Diese Lesungen fanden europaweit statt. 2023 wird Kosodi Hausautorin am Nationaltheater Mannheim, wo ihr Stück »Wie man mit Toten spricht« in eigener Regie zur Uraufführung kommt. Mit einer eindringlichen sprachmusikalischen Partitur erinnert sie an Menschen und Städte, die der Krieg genommen hat. In Kosodis Theaterstücken bevölkern Figuren die Bühne, die inmitten ihres Alltags die Ungeheuerlichkeiten eines Kriegs durchhalten müssen. In einer Welt, die sich an den Krieg und an die steigenden Opferzahlen zu gewöhnen scheint, suchen sie unermüdlich nach einer Sprache, um von Unsagbarem zu erzählen. In einem ihrer Stücke heißt es, ich weiß nicht, wie ich über den Krieg schreiben soll. Worte haben ein kurzes Haltbarkeitsdatum, kürzer als Milch. Morgen öffnet ihr die Nachrichten und alles ist anders. Diese Spracherfahrungen sind es, die Kosodis Texte prägen. Sie lässt uns als Publikum an ihrer Suche nach Sprache teilhaben, einer Sprache, die nach Sprache sucht. Sie setzt uns der Dünnhäutigkeit und Zerbrechlichkeit von Worten aus, die in immer neuen Formen Halt suchen. Sie erweist sich dabei als Meisterin der Abgründe zwischen den Zeilen. Ihre Sprache bebt auf subtile Weise, als tobe unter ihren Sätzen immer ein leiser Tumult. Es ist uns eine Freude, den Walter-Mossmann-Preis 2026 an eine Autorin zu verleihen, der es gelingt, Unfassbares zum Klingen zu bringen, mit einem Mut und einem Engagement, das mit den Mitteln des Theaters weit über das Theater hinausweist. Doroha Anastasie Kosodi Shiro Vitaemo Vas Is Otrimaniam Premi Waltera Mosmana.
Саша Сальцман.
Oft macht sich Anastasia Kostudy darüber lustig, dass das ukrainische Volk für eine liedreiche Nation gehalten wird oder sich selbst dafür hält. Die ukrainische Nation singt so viel wie keine andere, das denken zumindest die UkrainerInnen selbst. So heißt es in den 8 kurzen Kompositionen und auf eine Art kann man die Texte von Anastasia Kostudy tatsächlich singen. Allerdings konnte Anastasia Kostudy nach der gewaltsamen Auflösung der Proteste auf dem Maidan 26. Januar 2014 und nach der Kriegsausweitung am 24. Februar 2024 keine Musik etwas sagen. Keine hielt den Geschehnissen stand. Ich glaube nicht, dass es so eine Musik gibt, schreibt sie in den Kompositionen. Anastasia Kostudy erklärt nicht. Wie DichterInnen es eben tun, breitet sie ihre Welt vor uns aus, kompromisslos, ohne uns Geografie und Politik Nachhilfe zu geben. Ich gebe zu, Gedichte sind selten lustig, leider. Humor sucht man in ihnen vergeblich und das unterscheidet sie maßgeblich von Anastasia Kostudys Stücken. Diese sind voll von Ironie. Viele Szenen sind der Form nach ein langer, melancholischer Witz. In dem Theaterstück, mit dem ich ihre Arbeit 2017 am Maxim Gorki Theater in Berlin kennenlernte, Time Travel's Guide to Donbass, machen sich, wie Sie schon gehört haben, zwei Zeitreisende auf den Weg. Sie wollen aus dem Jahr 36 zurück an den Anfang des russischen Krieges gegen die Ukraine gelangen, um den sogenannten Ursprung zu finden. Als gäbe es 2014 einen eindeutig markierten Anfang. Ein Ereignis, das man identifizieren oder gar verhindern kann. Und wenn ein Zeitreisender einen Fehler macht, dann kommt der Tag und kommt der Abend und der Reisende blickt in den Himmel und sieht dort keine Sterne. Und das bedeutet dann, dass sein Fehler eine irreparable Zeitverzerrung verursacht hat und er der letzte aller Lebenden im Zentrum des Paradoxes ist. Und das Paradox ihn bald verschluckt und nichts und niemand mehr da sein wird, weil die Zeit zu Ende ist. Anastasia Kostudy ist so alt wie die unabhängige Ukraine. Bei Kriegsbeginn war sie 23. Seitdem schreibt sie, also seit 2014. Damals, während der Revolution der Würde, hörte sie, dass Kiewer TheatermacherInnen auf dem Maidan Gespräche führten, die zur Grundlage des Theaterstücks das Maidan-Tagebuch wurden. Anastasia Kostudy wollte ein ähnliches dokumentarisches Projekt mit Menschen aus ihrer Heimatstadt Saporischschja auf die Beine stellen. Was entstand, war ein fiktionales Theaterstück. Und ab dann, erzählte sie mir, naja, ab da kamen diese Texte. Gleichzeitig hat ihre künstlerische Arbeit stets einen Gesellschaftsbezug. Im letzten Jahr arbeitete sie mit traumatisierten Kindern und half ihnen, ihre Geschichten aufzuschreiben und selbst zu verfilmen. Dabei ist der Dokumentarfilm This is also Ukraine entstanden. Sie interviewte einen Kriegsveteranen, der auf dem Fabrikgelände von Azovstal in russische Gefangenschaft geriet und überlebte. Anastasia Kostudy schrieb seine Geschichte auf, inszenierte den Text selbst. Alles begann mit einer Nachricht der Leiterin des Lesya Ukrainka Theaters in Lviv, erzählte sie. Hallo Nastja, ein Soldat kam in unser Theater, er möchte, dass du ein Stück über ihn machst. Kannst du mit ihm sprechen? Der Veteran kam zum Proben. Er saß bei der Premiere in der ersten Reihe, neben der Autorin. Und was macht es mit einem Menschen? Was macht es mit einer Autorin, in einem permanenten zivilisatorischen Bruch zu leben? Wie formt er ihre Sicht? Was bedeutet es für das Vertrauen in die Außenwelt, in die Beschaffenheit des Bodens, für die Frage, ob er hält? In den Texten von Anastasia Kostudy geraten die Gesetze der Schwerkraft oft aus den Fugen. Mal geraten ihre Figuren ins Trudeln, mal werden ihnen die Glieder schwer, mal spürt man die Gefahr wie unsichtbare Wände, die immer näher kommen. Aber das Auge schaut immer noch in die Weite und sieht so viel Licht. Jugendliche sitzen auf der Straße, spielen Gitarre und trinken. Sie singen die ganze Nacht dasselbe Lied. In der Stadt Mariupol, im Hotel Matrose, essen junge Menschen psychedelische Pilze. Der Kirschbaum trägt noch reichlich Früchte. Die Kuh ist noch nicht geschlachtet. Der Boden neigt sich, Dinge geraten ins Rutschen, aber noch bietet es bekannte Orientierung. Die US-amerikanische Lyrikerin Claudia Rankine antwortete einmal auf die Frage, auf welchen Grundlagen sie entscheide, ob ein Text ein Essay, ein Theaterstück oder ein Gedicht wird. Es geht nicht um die Textgattung. Das ist nicht die Frage, die ich mir stelle. Ich muss die Emotionalität einer Sache greifen können. Dafür brauche ich Worte. Alles andere ergibt sich von allein. Und so stellt sich bei Anastasia Kosudis Arbeiten am Ende nicht die Frage, ob diese Dokumentartheater postdramatische Texte oder eher Gedichte und Lieder sind. Es ist auch nicht wichtig für ihr Verständnis, ob ich die Stadt Popasna oder den Fluss Wischla auf der Karte orten kann. Es geht um die Schnappatmung, die einsetzt, wenn ich in die Landschaft schaue und sehe, dass die lockere Erde, die über ein Massengrab geschaufelt wurde, sich noch bewegt. In Was ist jüdische Musik? Einem Drama, in dem sich die Autorin mit der Vernichtung der jüdischen Bevölkerung in der Ukraine während des Zweiten Weltkriegs beschäftigt, schlägt Anastasia Kosudy eine Antwort darauf vor, wie man über das Unsagbare spricht. Nämlich, wie man in die Sonne sieht, indem man sich abwendet und wieder zuwendet. Also indirekt, über Umwege, in Andeutungen. Die voyeuristische Lust am Kriegsgrauen und an den Gräueltaten bleibt unbefriedigt. Es ist wesentlich für Anastasia Kosudis künstlerische Arbeit, dass sie von der Gewalt erzählt, indem sie auf die Ränder der Wunde blickt. Das Zentrum des Schreckens selbst ist wie ein schwarzes Loch im All. Es lähmt, es verschlingt alle Materie, kein Licht schafft es hinaus und kann Klarheit bringen. Wir wissen, dass es schwarze Löcher gibt, weil die Astrophysik einen Ereignishorizont festgestellt hat. In einem bestimmten Radius um das schwarze Loch herum verändert sich die Gesetzmäßigkeit. In diesem Ereignishorizont spielen Anastasia Kosudis Theaterstücke.
Anastasia Kosudy.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich danke Ihnen herzlich für diesen Preis. Es bedeutet mir sehr viel, heute hier zu sein. Und ich bin Ihnen sehr dankbar. Ich werde jedoch ins Englisch wechseln, weil es bei politischer Kunst besonders wichtig ist, möglichst viele Menschen zu erreichen und so klar wie möglich zu sprechen. Sprache ist für mich heute nicht nur eine Möglichkeit. All the talks at Berlin bars and parties have lately turned into the talks about war. The problem with the topic of war is that it's hard to sustain a conversation about it when you are not yet living inside it. A superstition creeps in, as if war, mentioned too many times, will hear us and will quicken its pace. A new item in my German friend's apartment, a gift from her mom, an older woman, is a small radio that is also a flashlight. You can charge it if you manually turn the handle for many times. A nice gift, useful, the guests at the table say. They try turning on the radio, the end of the evening news comes on, followed by the pop tune. If you hold down the flashlight button, a siren goes off, my friend says. But you better not do that, I couldn't barely turn it off last time. The context in which a device like this would be useful doesn't invite discussion. So we talk about ghosts. This is a new project I've invented for myself, ghost stories. I'm collecting them for a play. Would you believe it, everyone I've spoken to has at least one ghost story. I gather them and then, well, I will write a theater text. I might even direct it myself. It's a good topic. Actors will have something to play, the audience something to watch, the title won't unsettle anybody, the description will be poetic and mildly ironic. I haven't finished the research yet, but I have already 3 good ghost stories. And today I will tell them to you. Ghosts in them are optional. So story number 1, on railway signals. It was a small town, just 7,000 people, a borderland between the Czech Republic and Poland, a strange frontier within the Eastern Europe. I arrived at the beginning of the month on a late night bus and was supposed to leave on the same bus at the end of the month, a literary literature residency. There is a ghost in every house here, a colleague said, on the day I arrived. These are the former Sudetenlands. I sat outside of the window, the October darkness went on, now and then disturbed by the shouts of local teenagers. In everyone, I asked. Well, my friend recently bought a house and there was a shed next to it, and every time they went into that shed, they saw a little girl, my colleague said. And then she added, you know, Sudetenlands, after the Second World War? Yeah. And did they try talking to that girl? I asked. No, my colleagues replied. No, they tore the shed down. My face must have fallen a little too much at this point, so she added, but listen, in this apartment, the one that we've put you for months, for your residency, everything's fine here, really. No Second World War. The first half of the month passed quietly. The organizers delayed my fee. Every couple of days, I went to one of 2 town's supermarkets and carefully chose the cheapest options. But overall, I felt fine and worked on the translation I had promised to deliver. The text, incidentally, was in German. Perhaps that, in the end, undid me. In the last week of October, the final leaves fell from the trees. The winds picked up and were roaring through the chimneys of the house. And then the train station next to the house, the train station that was closed for renovations in the recent years, seemed to come back to life. At 3 in the morning, one night in that final week, a horn sounded from there, long and mournful. It went on and on over the town, cutting through the plastic windows, making you lie in bed, listen, and not understand. A few months later, I was making a theater piece about the railway in Kharkiv. The actors, experienced in physical theater and improvisation, didn't need much text, rather kind of a score. We studied the internal rules, signals, rituals, and superstitions of the Ukrainian railway, discussing them together. One such ritual was the long horn. It sounds when one of the railway workers die. It used to be heard very rarely, but now more often. Second story, on Ukrainian drinking traditions. A friend told me, sometimes I see ghosts of people dear to me in the street, a few weeks after they have died. I'm walking in a crowd and suddenly I see a familiar face. I've never spoken to them though. A writer's duty is to portray oneself truthfully, that is, in an unflattering way. And that's exactly what I have to do now by admitting I felt jealous. It was 2021, also October, in the city of Lviv, in the western Ukraine. Bars closed early, not yet because of the curfew, but simply to curb the spread of the coronavirus. Early, what time? At 8 or at night? In any case, we were dissatisfied. And in any case, we needed a continuation, so we had a bottle of cognac and a kilo of walnuts. So we went to the Dominican Cathedral. There was no one on the street, just 5 of us and a massive Baroque cathedral. Or so it seemed, because a minute later, a monk came out through the side door and asked us whether we might not drink here, since it was, after all, a place of God. No, but we are drinking to God, my friend Oleg said, and the monk didn't argue further, though he didn't join us either. And we drank, to be honest, not to God, but to one another. I drink to you, Люду тебе, is an old Ukrainian tradition, born out of the lack, maybe, of multiple drinking vessels. Alcohol is poured into one glass or simply kept in original bottle, as we did with our cognac, and is passed around. Each person takes a sip and says, I drink to you, to the next. And the person receiving the turn, as Oleg did when he took the bottle from me, replies, drink, stay healthy. A year later, Oleg will become a member of mortar unit in Ukrainian army. The Dominican Cathedral in Lviv is a site of numerous weddings and baptisms, sometimes funerals. Every day, crowds of tourists come there and crowds stand in front of the cathedral. And each time I add my body to that crowd, I think, if probability exists for me at all, then perhaps it exists here. Maybe the problem lies in the dimension of time. June 13, 2023 was more than 2 weeks ago. I was in Berlin when the news arrived. And in none of these crowds did I see a familiar face. Last story on sweet cherries, Rocherezhne. I was certain I remembered the road. I can still close my eyes and trace it in my mind. When we arrived in the village, it turned out I had forgotten everything. Night was falling, my friend, the driver of a low car designed for paved city roads rather than rural dirt tracks, was starting to grow visibly nervous. It didn't help that some 20 kilometers earlier, we nearly veered off the road when we suddenly spotted a tangle of snakes on the road. The plan had been simple. 3 bottles of gin, 5 bottles of Schweppes, marinated meat, crisps, 2 tents, 4 friends, and the village, where I had spent every summer from the age of 6 to 16. But now I was 26 and I remembered nothing. We called my uncle who lived nearby. He arrived in black Volga and led us along the dark village roads. But maybe you'll come and stay the night with us? My uncle asked when we finally arrived and got out of the cars. You know, there is nothing there. The house, I mean, it's empty. Don't worry, we have tents. My uncle shrugged and drove off. It was early summer. We carried the tents out into the overgrown vegetable garden, lit the fire and drank the first round of gin. Things became a little more cheerful. Let's find a sweet cherry tree, I said. The Ukrainian southeast and sweet cherry trees share a very fragile bond connection. In this climate of steppes and scorching winds, the tree still bears fruits generously, even when pelted by spring hail and plagued by birds driven mad by the need to feed their newborn families. Sweet cherries are often wormy, but it doesn't harm them. You just need to soak them in a salt water and then the worms will come out. Or you cannot waste time and eat them as they are. Extra protein, as my father said. I remember the sweet cherry tree at the beginning of our fruit garden very clearly. As a child, I often sat on its branches. As a teenager, I whitewashed its trunk. It seemed crucial to find it now. Well, and we all set out to do so. Later, I learned from my grandmother that the tree had been cut down several years earlier. I should have known if I had come to the village more often. But it was hard to blame myself. Around the time I was in my early 20s, my grandmother became frail and no longer left the city. In 2022, the village was occupied. In September of the same year, my grandmother died. A month later, fruit will ripen on the sprouts that had grown in the place of that old sweet cherry tree. I think of the hands of Russian soldiers who will pick them, bring them to their mouths, swallow a few pits. I wonder whether those pits will later sprout from their dead bodies. I wonder if it's physically possible. I will have to return there one day. My grandmother's wish was to be buried on the local cemetery. Her ashes are still waiting for that on a shelf in the bedroom. It will not be difficult. I close my eyes and I can see the road. Thank you.